Ja, vielen Dank, Frau Brink, für die Einführung und natürlich auch für die Organisation der Vortragsreihe. Es geht in meinem Vortrag um eine Legende und damit Sie wissen, was es mit der Legende auf sich hat, werde ich sie Ihnen erstmal erzählen. Am 15. November 1941 begannen die Hitleristen den zweiten Generalangriff auf Moskau. Ungeachtet gewaltiger Verluste stürmte der Feind entschlossen voran. Den sowjetischen Kriegern wurde grenzenloses Heldentum abverlangt, um den Feind aufzuhalten. Unsere Truppen kämpften mit außerordentlicher Tapferkeit. In den Kämpfen zeichnete sich besonders die 316. Division unter dem Kommando des Generals Panfilow aus. Die tapferen Krieger dieser Division, Russen, Ukrainer, Weißrussen, Kasachen, Kirgisen, verteidigten ihren Frontabschnitt standhaft gegen die feindlichen Panzer. Bei der Abzweigung Dubosirkovo versperrten 28 Panfilow-Krieger unter der Führung des politischen Leiters Klatschkow einer Kompanie faschistischer MP-Schützen den Weg, die unterstützt von 20 Panzern angriffen. Mit treffsicherem Feuer vernichteten die sowjetischen Krieger 70 Faschisten und einige Panzer. Daraufhin warfen die Faschisten weitere 30 Panzer gegen die Handvoll Krieger. Aber die Helden schwankten nicht. Russland ist groß, aber es gibt kein Zurückweichen. Hinter uns ist Moskau. Dieser flammende Ausruf des politischen Leiters Klatschkow drückte das aus, was alle dachten. Und die Kämpfer standen bis zum Tod. 24 von ihnen kamen ums Leben, aber der Feind wurde mehr als 4 Stunden aufgehalten. In dieser Zeit organisierten unsere Truppen die Verteidigung in einer neuen Stellung. So lautet die Heldenerzählung von den 28 Panfilow-Leuten, wie sie seit 1941 in vielen Variationen tradiert wird und über alle nur denkbaren Medien über Jahrzehnte hinweg popularisiert wurde, obwohl schon 1948 eine Untersuchungskommission festgestellt hatte, dass die Geschichte gar nicht stimmt, sondern weitgehend erfunden ist. Ein Mythos, eine Legende. Als heilige Legende wird sie heute in Russland bezeichnet. Und das ist für uns irritierend, nicht relativierend gemeint, sondern bekräftigend. Das Zitat von vorhin stammt aus einem sowjetischen Schullehrbuch aus dem Jahr 1965. In heutigen russischen Schulbüchern wird die Geschichte nicht mehr so ausführlich erzählt, aber sie wird weiterhin erwähnt und der Name Panfilow ist im verbindlichen Einheitslehrplan für das Fach Geschichte ausdrücklich unter den Lernzielen aufgelistet. In Russland kennt bis heute jeder die 28 Panfilowzi und ihre Heldengeschichte wurde gerade erst vor 2 Jahren über einen Spielfilm aktualisiert. Das wirft einige Fragen auf. Zunächst die Frage, warum ausgerechnet diese 28 Soldaten so hervorgehoben wurden. Es ist allgemein bekannt und völlig unbestritten, dass im Herbst 1941 vor Moskau schwere Kämpfe stattfanden und es der Roten Armee unter großen Opfern gelang, die deutsche Wehrmacht aufzuhalten. Mehr als 500.000 Rotarmisten sind damals gefallen. Wozu braucht man da eigentlich eine fiktive Geschichte von 28 Mann? Wie entstand diese Erzählung und wie ist ihre enorme Popularisierung zu erklären? Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Bedeutung des Heldentodes. Wie gingen die Schöpfer der Heldenerzählung mit dem Tod ihrer Helden um? Wie veränderte sich der Umgang mit dem Heldentod bei späteren Aktualisierungen der Geschichte? Es begann mit einer kurzen Notiz in der Regierungszeitung Izvestia am 18. November 1941. Darin wurde mit wenigen nüchternen Sätzen über den Kampf einer Schützenkompanie berichtet, die einen Panzerangriff abgewehrt hatte. Am 27. November veröffentlichte die Zeitung des Verteidigungsministeriums Krasnaja Zvezda, Roter Stern, einen Artikel des Frontkorrespondenten Koroteev. Darin hieß es, 28 Rotarmisten hätten 18 deutsche Panzer zerstört und seien dabei allesamt ums Leben gekommen. Der Journalist Krivitsky schmückte die Geschichte in zwei weiteren Artikeln in Krasnaja Zvezda aus. Der erste vom 28. November war überschrieben mit das Vermächtnis der 28 gefallenen Helden. In einem zweiten Artikel, der zwei Monate später im Januar 1942 erschien und über die 28 gefallenen Helden übertitelt war, listet der Verfasser die Namen aller 28 Soldaten auf und baute die Geschichte zu einer dramatischen Erzählung aus. Die Liste der Namen übernahm das Präsidium des Obersten Sowjet in seinen Erlass vom Juni 1942, in dem alle 28 posthum mit dem Titel Held der Sowjetunion ausgezeichnet wurden. Der Zeitungsartikel vom Januar 1942 wurde mit einer Rekordauflage von 5 Millionen Exemplaren als Broschüre gedruckt und unter den Soldaten der Roten Armee verteilt. Der Ausruf »Russland ist groß, aber es gibt kein Zurückweichen, hinter uns ist Moskau« wurde zu einer der zentralen Parolen neben Stalins Forderung »Keinen Schritt zurück«. Schon 1942 stellte sich allerdings heraus, dass von den 28 einige gar nicht ums Leben gekommen waren. Als der 6. Überlebende auftauchte und man dann auch noch darauf kam, dass einer von den Überlebenden, der Sergeant Ivan Dobrobabin, unter der deutschen Besatzungsmacht in der Ukraine als Kommandant einer Polizeieinheit gedient hatte, nahm die Militärprokuratur 1947 seine Verhaftung zum Anlass, die Vorgänge vom November 1941 zu untersuchen. Der Untersuchungsbericht vom Mai 1948 warf ein völlig neues Licht auf die Sache. Die beiden Journalisten, der Redakteur der Zeitung und der Regimentskommandeur sagten nämlich übereinstimmend aus, dass der Geschichte zwar ein realer Kampf zugrunde gelegen habe, man aber die Zahl von 28 willkürlich festgelegt und den Ausspruch des politischen Leiters »Russland ist groß« und so weiter frei erfunden habe. Außerdem kam zutage, dass bei dem Kampf zwei Soldaten versucht hatten, sich den Deutschen zu ergeben, aber von den eigenen Leuten erschossen wurden. Für seinen Artikel hatte der Journalist Krivitsky die Anweisung erhalten, nur einen Verräter zu erwähnen, zwei seien zu viel. Die Untersuchungskommission schickte ihre Ergebnisse an den Sekretär des Zentralkomitees, Zhdanov. Zhdanov traute sich nichts zu unternehmen und leitete die Akte weiter an Stalin. Wie dieser darauf reagierte, geht aus den Quellen nicht hervor. Wahrscheinlich gab er die mündliche Anweisung, nichts zu unternehmen, um die Propaganda nicht zu desavouieren. Jedenfalls hatte der Bericht der Untersuchungskommission keine öffentlich erkennbaren Folgen. Der Mythos wurde weiterhin ungehindert tradiert und popularisiert. Der Sergeant Dobrobabin, der mit den Deutschen kollaboriert hatte, wurde zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt, aber vorzeitig begnadigt und sein Name wurde nicht aus der Erzählung gestrichen. Seine Verfehlung wurde einfach nicht erwähnt. Die Geschichte von den 28 Panfilowzi blieb ein integraler Bestandteil des Narrativs über den großen Vaterländischen Krieg. Ihr Schöpfer, der Journalist Krivitsky, brachte in den 40er und 50er Jahren mehrere Neuausgaben des Büchleins heraus mit immer neuen Details, an die er sich nun angeblich erinnern konnte. 1966 äußerte ein Autor in der Literaturzeitschrift Novi Mir Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Geschichte. Die Angelegenheit wurde im November 1966 im Politbüro behandelt und Leonid Brezhnev persönlich erteilte den Zweiflern eine Abfuhr. Er stellte fest, jeder Zweifel an den Heldentaten der Panfilowzi sei eine Verleumdung des Allerheiligsten in den Herzen unseres Volkes. Im selben Jahr wurde in Moskau eine Straße nach den Panfilowzi benannt. 1967 wurde am Ort des Geschehens ein Museum eröffnet, 1975 ein monumentaler Gedenkkomplex mit riesigen steinernen Figuren errichtet. Ein ähnlicher Komplex entstand in Alma-Ata in Kasachstan, denn die Panfilow-Division war in Kasachstan aufgestellt worden und hatte sich überwiegend aus Kasachen und Kirgisen rekrutiert. Hier noch ein Detail dieses kasachischen Gedenkkomplexes. 1995 wurde das 1941 komponierte Lied »Teure Hauptstadt, mein Moskau«, in dem die 28 Helden auch vorkommen, zur offiziellen Hymne der Stadt Moskau erklärt. Im Jahr 2016 wurde die Geschichte der 28 Panfilowzi anlässlich des 75. Jahrestags der Kämpfe um Moskau in einem Spielfilm aktualisiert. Die Premiere fand am 16.11.2016 statt, auf den Tag genau 75 Jahre nach dem Gefecht. Der Film war ein großer Publikumserfolg. Eine Meinungsumfrage bewertete ihn als besten Film des Jahres in Russland. Der Regisseur Andrei Schaljopa wollte nach eigenem Bekunden die Legende erzählen, die den Mut, die Kühnheit und die Kräfte der russischen, sowjetischen Menschen verkörpert, die für die Heimat gekämpft haben. Die Entstehung des Filmes war begleitet von hitzigen Diskussionen über den Wahrheitsgehalt der Geschichte. 2015 meldete sich nämlich der damalige Direktor des Staatsarchivs der Russischen Föderation, Sergei Mironenko, zu Wort und veröffentlichte die Dokumente der Untersuchungskommission von 1948 und entlarvte die Geschichte als einen Mythos. Das löste einen Shitstorm gegen den Archivdirektor aus. Der Kulturminister der Russischen Föderation, Wladimir Medinsky, bekannt für markige Sprüche und eine sehr patriotische Grundeinstellung, traf eine bemerkenswert offene Aussage. Zitat: Meine tiefe Überzeugung ist die, dass sogar wenn diese Geschichte vom Anfang bis zum Ende erfunden wäre, sogar wenn es Panfilow nicht gegeben hätte, sogar wenn es gar nichts gegeben hätte, es trotzdem eine heilige Legende ist, die man nicht antasten darf. Und die Leute, die das tun, sind elende Dreckskerle. Medinsky verglich die 28 Panfilowzi mit den 300 Spartanern, die sich an der Schlacht bei den Thermopylen gegen die Perser aufopferten. Er wies außerdem darauf hin, dass die Geschichte doch während des Krieges eine enorme Wirksamkeit entfaltet hätte. Zitat: Ich habe im Museum einige Exemplare dieses Büchleins gesehen, von Kugeln durchlöchert. Was bedeutet das? Dass die Soldaten das Büchlein vor dem Kampf einsteckten und mit ihm in die Schlacht zogen. Was für einen emotionalen Aufschwung hat dieser Artikel erzeugt, obwohl er wahrscheinlich die Fakten unzutreffend beschrieben hat. Einen Umschwung im Bewusstsein und vielleicht dadurch einen Umschwung in den realen historischen Ereignissen. Zitat Ende. In eine ähnliche Richtung äußerte sich auch der Produzent des Filmes. Auf die Frage, ob er wisse, dass die Geschichte erfunden sei, antwortete er: Es sei so ähnlich wie mit dem Evangelium. Jeder hat das Recht, die Legende so zu interpretieren, wie er sie sieht. Seine Fassung entspreche der nationalen Kultur Russlands und sei nicht so sehr historische, sondern nationale Wahrheit. Eine interessante Differenzierung zwischen historischer und nationaler Wahrheit. Ich gehe über zur zweiten Frage. Warum wurde vor dem Hintergrund realer Kämpfe und hunderttausendfachen Soldatentodes die Geschichte dieser 28 Männer so hervorgehoben? Um das zu verstehen, muss man den Kontext des Herbstes 1941 näher betrachten. Die Wehrmacht stieß damals mit hoher Geschwindigkeit tief nach Osten vor und war drauf und dran, Moskau einzunehmen. Bevor sich der deutsche Angriff vor Moskau festlief, hatte die Rote Armee desaströse Niederlagen erlitten und mehrere Millionen Mann verloren, weil sie sich den Deutschen ergeben hatten. In aussichtsloser Lage hatten viele Rotarmisten keine Motivation, weiterzukämpfen. In dieser Situation benötigte man ein Handlungsmuster für das Durchhalten der Soldaten in hoffnungsloser Lage, verbunden mit griffigen Parolen, die geeignet waren, den Widerstandswillen zu stärken. Konkrete Personen, die namentlich genannt wurden, eigneten sich als Vorbilder besser als anonyme Verweise auf Tapferkeit. In der Diskussion, die 2016 in Russland über das Thema geführt wurde, wurde genau dieser Aspekt angesprochen. Ein Verteidiger des Mythos gegen die Enthüllungen von Historikern argumentierte, wenn die Gegner die erfundene Geschichte als Beleidigung der wirklichen Helden ablehnten, das war eines der Argumente, die die Historiker ins Treffen führten, warum eine erfundene Geschichte, wenn es doch echte Helden gab, das beleidigt doch die echten Helden. Der Gegner dieser Einstellung, wenn die erfundene Geschichte abgelehnt wird, dann sei das die übliche Methode, dem Land seine Helden zu nehmen, denn keiner der angeblichen wirklichen Helden habe einen Namen und sei damit gar nicht fassbar. Die namentliche Würdigung der einzelnen Gefallenen gab den Soldaten an der Front das Gefühl einer öffentlichen Wertschätzung ihrer Opferbereitschaft. Das wird noch verstärkt durch den pathetisch religiösen Ton der Erzählungen. Den Soldaten wurde signalisiert über diese Geschichte, es ist uns nicht egal, was euch passiert. Das ganze Volk sieht euch zu und nimmt Anteil an eurem individuellen Schicksal. Das wird besonders deutlich in dem zweiten Zeitungsartikel vom Januar 1942. Im Abstand von einigen Wochen nach seinem ersten Bericht schreibt der Verfasser, es sei nun endlich gelungen, sich ein vollständiges Bild vom Kämpfen und Sterben der tapferen Panfilowzi zu machen. Und dann folgt eine detaillierte und dramatische, wenn auch weitgehend erfundene, Beschreibung des Geschehens unter Nennung aller Namen derer, die angeblich dabei gewesen waren. Und als sie der Reihe nach sterben in der Geschichte, wird jeder von ihnen noch einmal namentlich genannt und es wird genau beschrieben, wie er stirbt und was er sagt, bevor er stirbt. Es gibt aber noch andere Faktoren, die die Geschichte von den 28 Panfilowzi so geeignet machten. Denn diese Geschichte vereinigte in sich in verdichteter Form wichtige Prinzipien der stalinistischen Kriegspropaganda. Durch sture Befehlserfüllung, ohne einen Schritt zurückzuweichen, gelingt es, einen übermächtigen Feind aufzuhalten. Die Soldaten vertrauen ihrer Führung und sie opfern ihr Leben im Namen des Vaterlandes. Die zentrale Rolle spielt der politische Leiter, also der Repräsentant der Partei in der Armee. Die Soldaten gehören unterschiedlichen Nationalitäten an, sie repräsentieren also die Sowjetunion als Vielvölkerstaat und, nicht zu unterschätzen, wenngleich vielleicht auf den ersten Blick überraschend, es gibt unter ihnen auch die Figur des Verräters. In der ursprünglichen Fassung enthielt die Erzählung nämlich noch die Gestalt desjenigen, der sich den Deutschen ergeben wollte und von den eigenen Leuten erschossen wird. Eigentlich waren es ja zwei gewesen, aber das war von den Machern der Erzählung als unpassend eingeschätzt worden. Aber einen sogenannten Verräter in die Geschichte einzubauen, ergab durchaus Sinn. Es war nämlich ein großes Problem, dass sich viele Rotarmisten den Deutschen ergaben und diesem Verhalten musste durch Abschreckung vorgebeugt werden. In der Panfilow-Erzählung ist es nicht einmal der politische Leiter, der denjenigen, der aufgeben will, erschießt, sondern es sind die Kameraden selbst, und zwar als Kollektiv. Es gehört also zur Handlungsaufforderung an die Nachahmer der Helden, diejenigen, die Anstalten machen, sich dem Feind zu ergeben, ganz selbstverständlich zu erschießen. Zitat aus dem ersten Zeitungsartikel vom 28. November 1941. Als kleinmütig erwies sich nur einer von den 28. Als die Deutschen den Gardisten zuriefen, ergib dich, hob nur einer die Hände hoch. Sofort krachte eine Salve. Mehrere Gardisten schossen gleichzeitig, ohne sich zu verabreden und ohne auf ein Kommando zu warten, auf den Feigling und Verräter. So bestraft die Heimat den Abtrünnigen. So vernichteten die Gardisten der Roten Armee, ohne zu schwanken, den einen, der mit seinem Namen, mit seinem Verrat einen Schatten auf die 28 Tapferen werfen wollte. Interessant ist, dass in späteren Versionen der Erzählung dieses Element nicht mehr vorkommt. Seit den 60er Jahren wird der Zweite Weltkrieg als die große einmütige Gemeinschaftsleistung aller Sowjetbürger verklärt und in dieses idealisierende Bild passen keine Verräter und Überläufer mehr. Die intensive Schilderung des Sterbens führt uns zur dritten und letzten Frage, nämlich der nach dem Stellenwert des Heldentodes für die Panfilow-Erzählung. Die Versionen der Legende stimmen hinsichtlich der Zahl der Toten und Überlebenden nicht überein. Anfangs hieß es, alle 28 seien gefallen. In den Inschriften der Denkmäler, wie sie in den 70er Jahren errichtet worden waren, wird dies bis heute suggeriert. Auch die staatliche Ehrung, die die Helden im Juli 1942 durch die Auszeichnung mit dem Titel Held der Sowjetunion erfuhren, erfolgte posthum. Wenige Jahre stellte sich aber, wie gesagt, heraus, dass einige der posthum Ausgezeichneten noch lebten und einer sogar als Polizist mit der deutschen Besatzungsmacht kollaboriert hatte. In späteren Versionen der Geschichte wird die Zahl der Gefallenen gerne durch unklare Formulierungen verschleiert, die man dahingehend interpretieren kann, dass keiner oder nur ganz wenige überlebt hätten. Nach heutigem Stand haben von den 28 Ausgezeichneten 6 überlebt. Und so wird es auch im Film von 2016 dargestellt. Wie geht nun die Panfilow-Erzählung mit dem Heldentod um? Zunächst ist es ja paradox. Man schreibt eine Geschichte, um ein unmittelbares Handlungsmuster für die im Kampf stehenden Soldaten zu präsentieren, das zur Nachahmung auffordert, aber am Ende der Geschichte sind alle tot. Das ist ein irritierender Appell. Macht es den 28 gleich und kämpft, bis ihr tot seid. Und das nicht einmal für einen Sieg, sondern für 4 Stunden Verzögerung des feindlichen Vormarsches. Warum haben die Konstrukteure der Legende keine Überlebenden ausgewählt? Hier hilft uns der Text des ersten Zeitungsartikels vom 28. November 1941 weiter. Darin heißt es gleich zu Beginn, Zitat, der gesamte Sinn des Lebens und des Kampfes der Krieger der Roten Armee, die die Hauptstadt verteidigen, besteht darin, den Feind um jeden Preis aufzuhalten, den Deutschen den Weg zu versperren. Keinen Schritt zurück, das ist unser höchstes Gesetz. Sieg oder Tod, das ist unsere Kampfdevise. Und dort, wo diese Devise zum Willen unserer Männer wurde, dort, wo unsere Kämpfer von der Entschlossenheit durchdrungen waren, bis zum letzten Blutstropfen Moskau zu verteidigen, ihren Abschnitt zu halten oder zu sterben, dort kamen die Deutschen nicht durch. Zitat Ende. Das Vermächtnis der 28 gefallenen Helden ist der Zeitungsartikel übertitelt. Diese Formulierung enthält eine quasi religiöse Sinnstiftung. Wir kennen die Gedanken der Helden vor ihrem Tod nicht, heißt es zum Schluss der Geschichte. aber mit ihrer Tapferkeit, ihrer Furchtlosigkeit haben sie uns Lebenden ein Vermächtnis hinterlassen. Wir haben unser Leben auf dem Altar des Vaterlandes dargebracht, sagt uns ihre Stimme, und in einem lauten, nicht verstummenden Echo hallt sie in den Herzen der Sowjetmenschen wieder. Vergießt keine Tränen über unseren entseelten Körpern. Beißt die Zähne zusammen und seid standhaft. Wir wussten, in wessen Namen wir in den Tod gingen. Wir erfüllten unsere soldatische Pflicht. Wir versperrten dem Feind den Weg. Zieht in den Kampf gegen die Faschisten und denkt daran, Sieg oder Tod. Eine andere Wahl habt ihr nicht, wie auch wir sie nicht hatten. Wir sind gefallen, aber wir haben gesiegt. Die gefallenen Helden des Vaterländischen Krieges, 28 tapfere Gardisten aus der Panfilow-Division, haben uns Standhaftigkeit und Härte vermacht, Todesverachtung im Namen des Sieges über den verfluchten Feind. Wir erfüllen dieses heilige Vermächtnis bis zum Ende. Wir werden Moskau verteidigen und Hitler-Deutschland zerschlagen, und die Sonne unseres Sieges wird ewig auf die Körper der sowjetischen Krieger scheinen, die auf dem Schlachtfeld gefallen sind. Im zweiten Artikel vom Januar 1942 öffnet der Verfasser die Perspektive vom Tod über das Vermächtnis in Richtung Auferstehung und Unsterblichkeit. Er beschreibt, wie er zusammen mit den politischen Kommissaren der Division und des Regiments an den Ort des Geschehens fährt, der inzwischen von der Roten Armee zurückerobert wurde, und sie im Schnee die toten Helden ausgraben, identifizieren, ordentlich beerdigen und ihnen die Ehre erweisen. Zitat: Der Leiter der politischen Abteilung der Division, Galuschko, sprach mit bebender Stimme am Grab die Worte: Wir bewahren euer Vermächtnis, Helden. Wir hören eure Stimmen im Angesicht des Todes. Wir werden alles tun, um eurer Tapferkeit und Ehre würdig zu sein. Es erschallte ein dreifacher Ehrensalut, geht es in der Schilderung weiter. Wie ein mächtiges Echo antworteten ihm der Lärm unserer Kanonen. Und so lebendig wurden in unserem Bewusstsein die gefallenen Panfilowzi, dass es schien, als ob sie im nächsten Augenblick im Glanze ihres Ruhmes aus den Gräbern auferstünden, um dorthin zu streben, wo unsere Regimenter jetzt angreifen. Das ist das Bekenntnis der Lebenden und die Unsterblichkeit der Gefallenen. Auf diese Weise gelingt es, den Heldentod nicht nur mit Sinn aufzuladen und den Soldaten das Gefühl zu vermitteln, dass ihr Einsatz höchste Wertschätzung erfährt, sondern der Tod wird relativiert. Eigentlich sind die Gefallenen nicht tot, sondern sie leben weiter im Bewusstsein der anderen. Sie sind unsterblich. Unsterblichkeit ist übrigens auch in neuester Zeit ein wichtiges Motiv des Weltkriegsgedenkens in Russland. Seit 2007 gibt es in vielen Städten die Aktion Das Unsterbliche Regiment, bei dem Menschen am 9. Mai, dem Tag des Sieges über Hitlerdeutschland, mit Bildern ihrer Väter oder Großväter auf die Straße gehen, die im Zweiten Weltkrieg gedient haben. Auch Wladimir Putin nahm an einem dieser Märsche mit dem Bild seines Vaters teil. Über das öffentliche Gedenken und die namentliche Nennung werden die Kriegsteilnehmer, auch wenn sie nicht mehr leben, quasi unsterblich. Für die Weiterentwicklung der Panfilow-Erzählung ist interessant festzustellen, dass ihr der Umstand nicht schadete, dass immer mehr Überlebende auftauchten. Den Heldenmythos beeinträchtigte das nicht. Der Heldentod wurde in späteren Aktualisierungen der Erzählung auch immer unwichtiger. Daraus kann man schließen, dass der Tod nicht das zentrale Moment dieser Erzählung ist. Besonders interessant ist die Art und Weise, wie der Film von 2016 mit dem Heldentod umgeht, nämlich zweideutig. An einer Stelle im Film sprechen der Bataillonskommandeur und ein Rotarmist über den bevorstehenden Kampf. Der Rotarmist sagt, wir werden die Stellung bis zum Tod halten. Und der Major entgegnet, ich brauche nicht bis zum Tod halten, sondern todesmutig. Verstehen Sie den Unterschied? Um todesmutig stehen zu bleiben, muss man am Leben sein. Das ist halt so ein Widerspruch. Verstanden? Jawohl, Leben, Genosse Kommandeur, antwortet der Rotarmist. Und in einer Kampfpause gibt es dann abermals ein Gespräch über den Tod. Auf die Frage, welche Taktik nun gefragt sei, antwortet der Sergeant Dobrobabin, die Taktik ist so, dass es kein Heldentum gibt, basta. Und er erläutert dem Staunenden gegenüber, heute, Jungs, sollen wir nicht für die Heimat sterben. Heute sollen wir für die Heimat leben. Wenn du stirbst, wer wird dann für dich kämpfen? Ist dir das egal? Gefallen im Kampf? Und das war's? Kann sein, die Fritzen erobern unser Land. Kann sein, es geht vorbei. Und das ist bequem, im Kampf gefallen. Geboren worden für die Heldentat, ja? Keiner will sterben, entgegnet ein Soldat. Das hängt nicht von uns ab. Du irrst dich, sagt der Sergeant. Sterben oder nicht ist eine zutiefst persönliche Sache. Und er bekräftigt noch einmal, dass es jetzt darum gehe, den Feind besonnen zu vernichten und aufzuhalten. Zitat, und keiner spielt den Helden, weil das nichts bringt. Ganz ruhig stecken wir die Panzer in Brand. Nun hat diese scheinbar klare Distanzierung vom Heldentod als Ideal aber einen Haken. Denn derjenige, der im Film diese Aussage trifft, der Sergeant Dobrobabin, ist derjenige, von dem bekannt wurde, dass er in deutsche Gefangenschaft geraten ist und mit den Deutschen kollaborierte. Und der Regisseur des Films wurde dafür auch kritisiert, dass er diese Figur überhaupt im Film auftreten ließ. Und er rechtfertigte sich mit dem Hinweis darauf, er habe eine Anspielung auf den späteren Verrat eingebaut. Abgesehen davon aber habe sich Dobrobabin damals als ein echter Held erwiesen. Trotz dieser Relativierung läuft der Film auf das Weiterleben hinaus. Er endet damit, dass 6 von den 28 Mann überleben und ihre Figuren in der Schlussszene mit den steinernen Figuren des Gedenkkomplexes überblendet werden. Die steinerne Ewigkeit der Monumentalfiguren führt uns also wieder zu dem Motiv der Unsterblichkeit, womit sich der Kreis der Heroisierungsgeschichte wieder zu dem Artikel vom Januar 1942 geschlossen hat. Vielen Dank.